Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Innovationen und Digitalisierung im Mittelstand. Der deutsche Mittelstand und deutsche Familienunternehmen werden ja häufig als die Säule oder das Rückgrat der deutschen Wirtschaft beschrieben. Ganz zu Recht, denn der Mittelstand erwirtschaftet einen großen Teil der Umsätze und stellt weit mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze. Das ist besonders auch im Wirtschaftsbereich Logistik der Fall. Aber damit der Mittelstand auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt, muss die Innovationskraft der Unternehmen verbessert und die Digitalisierung viel stärker vorangetrieben werden. Das ist auch die Meinung meiner beiden Gäste heute. Tobias Rappers leitet den Maschinenraum in Berlin, ein super interessantes Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Im Maschinenraum ist unter anderem auch Express Ventures, der Company Builder von Fiege Logistik, untergebracht. Und Professor Dr. Nadine Kammerlander von der WHU. Nadine ist diplomierte Physikerin, promovierte Betriebswirtschaftlerin und leitet an der WHU das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand. Ihr dürft also gespannt sein auf die nächsten 40 bis 45 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Tobias, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Tobias, du bist Geschäftsführer des Maschinenraums in Berlin. Was bitte ist der Maschinenraum?
Der Maschinenraum ist eine geteilte Innovationsplattform für den deutschen Mittelstand und für deutsche Familienunternehmen. Mhm. Und was bedeutet das? Es ist eigentlich ein Ökosystem, wo sich deutsche Familienunternehmen und Mittelstandsunternehmen zusammenzufinden, um die Zukunft besser zu verstehen und zusammen mutiger zu gestalten. Bedeutet konkret, dass wir uns Erfahrungen, Wissen, Infrastrukturen und Ressourcen teilen, damit die Unternehmen für sich insbesondere im Bereich der digitalen Transformation schneller und mutiger vorangehen können.
Wie wird man Geschäftsführer im Maschinenraum? Was hast du zuvor gemacht?
Ja, also ich bin schon relativ lang im Digitalbereich aktiv. Ich war über 7 Jahre bei einer Unternehmensberatung, habe dort eher große Konzerne bei der Digitalisierung beraten, in unterschiedlichen Industrien mit einem leichten Schwerpunkt auf die Automobilindustrie. Ich komme ursprünglich aus Duisburg, bin dort aufgewachsen im Dunstkreis eines Familienunternehmens, das mein Onkel und eine andere Familie zusammen gegründet haben.
Und daher weht der Wind, okay.
Ja, genau. Und nach 7,5 Jahren Unternehmensberatung und Digitalisierung von großen Automobilkonzernen hat es mich dann wieder zurückgeschlagen in die Familienunternehmen und in den Mittelstand. Deswegen, weil Fissmann auf die Idee kam, den Maschinenraum eben als dieses geteilte Innovationsökosystem zu gründen und Fissmann in den letzten 5 Jahren sehr intensiv an der eigenen Transformation gearbeitet hat und ich glaube nicht nur unter den Familienunternehmen, sondern auch unter den Konzernen ein sehr, sehr gutes Beispiel war und ist, wie man das angehen kann. Und die Idee von Fissmann, das Wissen jetzt mit anderen Unternehmen zu teilen und mit anderen Unternehmen kontinuierlich zu lernen, es hat mich sehr angesprochen und ich bin froh, dass ich an diesem Projekt mit dabei sein darf. Der Maschinenraum ist ja ganz neu. Wir haben den Anfang 2020 gegründet und haben jetzt 21 Unternehmen, die daran teilnehmen.
Ja, kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wer so dabei ist? Das sind so ein paar bekannte Namen, habe ich gesehen. Fissmann hat es gerade erwähnt. Ja. Das sind so ein paar bekannte Namen, die jedem Deutschen geläufig sein sollte, aber auch so ein paar Hidden Champions.
Genau. Wahrscheinlich für deine Hörer am bekanntesten natürlich Fiege Logistik.
Klar.
Ja. Dort ist ja auch Matthias Friese in deinem Podcast zu Gast, der ja schon ein bisschen was erzählt hat über Express Ventures. Die sitzen auch hier im Maschinenraum, haben den Company Builder aus dem Maschinenraum heraus gegründet. Darunter andere große Familienunternehmen, wie zum Beispiel Phoenix Contact oder Knauf, aber auch Traditionsmarken wie Lamy oder kleinere Unternehmen wie die Schöck AG aus dem Baubereich. Das heißt, unterschiedliche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, was ganz wichtig ist, um eben industrieübergreifend zu lernen, und Unternehmen, die ja von sich aus insbesondere verstanden haben, dass es sinnvoll ist, in zukunftsorientierten Netzwerken zu arbeiten und voneinander zu lernen. Das ist nicht bei allen Mittelstandsunternehmen und Familienunternehmen der Fall. Ja. Und deswegen sind wir ja nicht überrascht, sage ich mal, aber schon sehr froh, dass wir immerhin 21 Unternehmen jetzt zusammen gefunden haben.
Ja, und auf das Thema, wie der Mittelstand tickt und wo es noch hapert, da haben wir nachher noch ein kleinen Leckerbissen. Ich habe ja im Vorfeld ein Gespräch geführt mit Nadine Kammerlander von der WHU. Das Gespräch werden wir uns nachher gemeinsam anhören. Die macht da Forschung in dem Bereich und hat Studien gemacht und die kennt sich in dem Bereich wirklich sehr, sehr gut aus.
Ja.
Vielleicht nicht so gut wie du aus erster Hand. Wenn du. Nochmal eine Frage dazu. Du hast nie eben selber in dem Familienunternehmen gearbeitet bisher, habe ich verstanden, richtig?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin direkt relativ früh an die Universität, habe BWL studiert und habe dann bei Roland Berger in der Unternehmensberatung dann angefangen.
Du hast gerade erwähnt, ihr habt schon ein prominentes Logistikunternehmen in den Rhein da und du hast darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, so einen Mix hinzukriegen. Heißt das mit anderen Worten, dass sich weitere Logistikunternehmen aus dem Mittelstand, und da wimmelt es natürlich so von im Logistikbereich, keine Hoffnung mehr machen dürfen, bei euch am Start zu sein? Oder seid ihr auch offen für Konkurrenten von Fiege zum Beispiel?
Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, der Ansatz vom Maschinenraum A, eine neutrale Plattform zu sein. Wir wollen deutsche Familienunternehmen, deutschen Mittelstand dazu befähigen, die Zukunft ja mutig zu gestalten. Und ich glaube, wenn man A, nur in einer Industrie bleiben würde und B, sich dann zu eng sozusagen auf ein Unternehmen fokussieren würde, dann würde es dem ganzen Prinzip nicht gerecht werden. Natürlich würden wir wahrscheinlich mit Fiege Logistik auch vorher sprechen, ob sie damit irgendwie fein sind. Logischerweise, wir waren ja auch eines der ersten Mitgliedsunternehmen, aber auch da ist, glaube ich, die Haltung so, dass man dass man halt offen denkt und auch mit vermeintlichen Wettbewerbern macht es Sinn, sich über Transformationsthemen auszutauschen. Mhm. Die viel wichtigere und größere Frage ist eigentlich, wer ist denn eigentlich heute der Wettbewerber?
Genau. Ich kann mir vorstellen, dass du bei der Auswahl und bei der Ansprache dieser Familienunternehmen beteiligt bist. Wenn ihr so losgeht und durch die Lande zieht sozusagen und mit Familienunternehmen sprecht und das Konzept vorstellt, ist das so, dass, also in anderen Worten, hast du viele kritische Stimmen gehört? Gibt es Leute, die sagen, Mensch, damit kann ich mich gar nicht anfreunden, das ist gar nichts für uns? Oder rennst du mit der Idee offene Türen ein? Wie sieht das aus?
Ich glaube, der Mittelstand und die Familienunternehmen haben darauf gewartet, dass es sowas gibt wie den Maschinenraum. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch nichts Vergleichbares, eine Plattform vom Mittelstand für den Mittelstand, die sich darauf fokussiert, dass die Mittelstandsunternehmen voneinander lernen können. Mhm. So, das ist mein Eindruck. Der Eindruck ist natürlich limitiert, weil es tatsächlich so ist, dass die Unternehmen auf uns zukommen und wir jetzt nicht durch die Lande ziehen und Türklinken wischen, um jeden zu überreden, hier mitzumachen. Es wird auch gegen das Konzept vom Maschinenraum sprechen, denn der Maschinenraum ist nur so stark, wie die Familienunternehmen und die Mittelstandsunternehmen bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Mhm. Und da benötigt es tatsächlich eine gewisse Reife und auch Erkenntnis in der eigenen Transformation, dass man sich auf sowas halt einlässt. Mhm. Aber die das wollen und die das machen, die willigen, die machen das mit viel Leidenschaft und viel Offenheit tatsächlich, ja.
Ja, und ihr seid ja nicht durch Zufall in Berlin gelandet. Das heißt, es geht ja auch ganz aktiv nicht nur um Austausch zwischen den Familienunternehmen, sondern die Verbindung zwischen Familienunternehmen und Startups und das halt Startup-Szene Berlin. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, ihr habt, glaube ich, ganz gezielt auch nach einer Räumlichkeit gesucht und seid dann fündig geworden mit dem jetzigen Maschinenraum da. Kannst du da mal beschreiben, was da für euch wichtig war, warum jetzt gerade diese Räumlichkeit da letztlich den Zuschlag bekommen hat und wie es bei euch aussieht?
Genau, tatsächlich ist eine Aufgabe vom Maschinenraum auch die Sichtbarkeit und Attraktivität der Familienunternehmen zu erhöhen und nicht nur die Sichtbarkeit gegenüber Talenten, deswegen arbeiten wir auch mit verschiedensten Universitäten, unter anderem auch mit der Nadine zusammen von der WHU, mhm, sondern auch die Sichtbarkeit gegenüber Innovatoren und da natürlich gerade die Startup-Szene. Jetzt ist Berlin wahrscheinlich unbestritten eines der Startup-Hubs in Deutschland. Es gibt auch andere Metropolregionen, wo es auch ganz, ganz tolle Gründer gibt. Definitiv gibt es hier mehr Startups und Talente, als es sie jetzt zum Beispiel in Allendorf gibt oder in Duisburg, da wo ich herkomme. Und das ist der Grund, weswegen man gesagt hat, okay, für das Teilen von Infrastrukturen nutzen wir Berlin als Basis. Wir haben hier ein wunderschönes Gebäude, eine alte Schuhfabrik, die ehemalige Goldpunkt-Schuhfabrik. Wir haben vor 2 Wochen den ehemaligen Inhaber getroffen von der Schuhfabrik. Hier wurden die Schuhe der DDR-Politiker produziert. Okay. Insgesamt 4.500 Quadratmeter auf 6 Etagen Fläche zum Kollaborieren, zum Arbeiten, zum fokussierten Arbeiten von den Familienunternehmen, die Aktivitäten in der Berliner Szene haben. Das heißt, wir haben Unternehmen wie Vorwerk Ventures hier sitzen, die in Startups investieren. Der Company Builder von Fiege sitzt hier, weil sie neue Ideen auf den Markt bringen wollen, Festner Aufzüge hat ein neues Geschäftsmodell, ein Geschäftszweig ausgegründet und haben sich auch für Berlin entschieden, Digital Spine und Aufzugshelden in Berlin als Marke zu etablieren. Mhm. Bedeutet, der Maschinenraum ist kein Coworking Space, sondern es ist ein Office zum fokussierten Arbeiten, wo nun mal viele Familienunternehmen dann zusammenkommen, die natürlich auch durch die Nähe dann voneinander profitieren. Und um ja den Austausch auch mit den Innovatoren und den Startups und anderen Persönlichkeiten zu schaffen, hat der Maschinenraum zum Beispiel ein kleines Café unten, wo sich eben solche Leute dann auch zusammentreffen. Wir haben auch im Maschinenraum ein paar Serial-Gründer sitzen, die schon erfolgreiche Gründungen haben und gerade auf der Suche nach ihren neuen Ideen sind. Das heißt, es ist ein sehr erwachsenes Ökosystem, das darauf ausgerichtet ist, sich gegenseitig zu helfen, aber immer mit dem Fokus eben Familienunternehmen.
Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das Tagesgeschäft so aussieht. Also worin besteht genau diese Interaktion und dieser Austausch? Was habt ihr da? Vermutlich ein Rahmenprogramm, vermutlich Leute, die ihr von außen reinholt und Workshops und Präsentationen und so weiter und so fort. Wie sieht da dieser Alltag aus, in dem dieser Austausch stattfindet?
Genau, der Maschinenraum macht im Endeffekt drei Sachen. Eine Sache habe ich gerade gesagt, die Sichtbarkeit und die Attraktivität der Familienunternehmen zu erhöhen. Dazu machen wir natürlich Veranstaltungen, produzieren eigene Events, platzieren die Unternehmen auch Veranstaltungen. Mhm. Deswegen gibt es auch den physischen Ort hier, um in Berlin sichtbarer zu sein. Und das ist ja wie eine Community hier, 240 Arbeitsplätze, relativ gute Auslastung. Das heißt, man läuft sich an der Kaffeemaschine etc. über den Weg und es finden spannende Formate auch auf der Fläche quasi statt. Der zweite Bereich vom Maschinenraum ist tatsächlich, dass wir eben sehr systematisch Erfahrungen zwischen den Unternehmen aufbereiten und teilen. Mhm. Bedeutet, wir arbeiten mit so Art, wir nennen das Maschinenraum Circles und wir vernetzen die Fachbereiche der Unternehmen miteinander. Die HR-Abteilung mit der HR-Abteilung, die Kommunikationsabteilung mit der Kommunikationsabteilung, die Innovationsmanager mit den Innovationsmanagern. Und diese Circles finden natürlich meistens virtuell statt. Das hat jetzt weniger was mit der aktuellen Corona-Pandemie zu tun, sondern der Grund ist, dass die Leute natürlich in den Kernorganisationen sitzen. Und da hören wir ganz genau zu, was denn die Probleme und die Herausforderungen der Fachbereiche sind. Und unsere Hypothese zu Beginn war, und die hat sich validiert, dass die Herausforderungen sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Das heißt, der Maschinenraum kuratiert diese Austausche zwischen den Unternehmen und hilft dabei, Best Practices aus den Unternehmen zu identifizieren, dass die Leute sich kennenlernen und durch den Austausch diese Erfahrungen eben schneller sind. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und das machen wir in unterschiedlichsten Bereichen, angepasst auf die Bedarfe der Unternehmen, die hier sich am Maschinenraum beteiligen. Bedeutet, der Maschinenraum gibt keinen goldenen Weg vor, wie man seine eigene Organisation transformiert, sondern wir hören zu und identifizieren Patterns oder Themen, die immer wieder auftauchen und stellen dafür eine Plattform zum Austausch zur Verfügung. Und der dritte Bereich ist, was der Maschinenraum macht, ist, dass wir gemerkt haben, auch bei der Transformation von Fissmann, dass es in den Unternehmen weniger an Anzahl an Ideen mangelt, sondern es mangelt oftmals an der Umsetzung. Mhm. Und an der Umsetzung mangelt es deswegen, weil man Mangel an Fähigkeiten oder Ressourcen hat, um diese Ideen ausführlich zu testen, bevor man sich entscheidet, sie wirklich umzusetzen. Und da unterstützt der Maschinenraum insofern, dass wir den Unternehmen dabei helfen, ihre Ideen zu validieren, also Frühphasenvalidierung von Ideen, sie von der PowerPoint oder aus dem Kopf der einzelnen Mitarbeiter rausnehmen, ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen, User Research machen, externe Experten mit dazu holen, damit die Unternehmen danach besser entscheiden können, ob sie in diese Idee investieren sollen oder nicht. Und wenn sie die dann umsetzen, dann benötigen sie immer externe Ressourcen, um das zu tun, weil leider ist es bei Familienunternehmen und Mittelstandsunternehmen so, dass es einen Mangel an diesen Fähigkeiten in den Organisationen gibt und man kann die gar nicht so schnell rekrutieren. Also was macht der Maschinenraum? Wir teilen uns ein Adressbuch zu Umsetzungspartnern, zu Programmierern, zu Designern, zu Fachexperten, die eben mit den Unternehmen dann zusammenarbeiten können an dieser Idee. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass wir so natürlich nicht nur prüfen können, ob die auch fachlich gut sind, sondern ob sie von ihrer Kultur zum Familienunternehmen und zum Mittelstand passen. Denn klar, wir sitzen hier in Berlin, jetzt in unserem Podcast-Studio im Maschinenraum in der 4. Etage und draußen an der Zionskirchstraße wird nur Englisch gesprochen und alles ist super hip. Und es gibt viele Agenturen, die passen perfekt zu HelloFresh und zu Delivery Hero und Co. Aber die funktionieren meistens nicht im Kontext von Familienunternehmen, weil einfach die Kultur dort nochmal ein anderes ist. Und wenn man sich gegenseitig dort aushilft und empfiehlt, wie man das im privaten Leben auch macht, ist man entsprechend schneller.
Ja, du sprichst sehr, sehr interessante Sachen an, die wir gleich noch mal hören im Gespräch mit Nadine Kammerlander, die es auch so ein bisschen beschrieben hat, wo es hapert. Ne? Bei diesem, ich glaube, das wirst du gleich hören, sie hat da eine Situation gesprochen, dass sich Familienunternehmen oder Mittelständler schwer damit tun, was so formell aufzuschreiben, so einen formellen Plan und dann auch wirklich diese Umsetzung, das, was du gerade beschrieben hast, wo ihr da tolle Hilfestellung leisten könnt. Vielleicht ist das ein guter Moment, mal reinzuhören. Ich starte mal unser Gespräch, lass uns das gemeinsam anhören, danach melden wir uns nochmal wieder und dann kommentieren wir das Ganze. Also hier kommt Nadine Kammerlander, Professorin an der WHU und die ist spezialisiert auf Familienunternehmen. Hallo Nadine, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, danke dir. Ich freue mich auch hier zu sein.
Nadine, du bist Professorin an der WHU in Fallendar und deine Hauptthemen dort sind Innovationen und Unternehmertum im Mittelstand und in Familienunternehmen. Das heißt, deine Forschungsarbeit könnte für den Wirtschaftsbereich Logistik in Deutschland sehr interessant sein, denn die Logistik ist ja sehr, sehr stark geprägt vom Mittelstand und auch zum Teil von Familienunternehmen. Nadine, ganz direkte Frage vorweg an dich. Wie steht es denn überhaupt aus deiner Sicht um die Innovationsfähigkeit des deutschen Mittelstandes?
Das ist eine sehr gute Frage. Und um die zu beantworten, müssen wir erstmal unterscheiden, was Innovation eigentlich ist. Mhm. Wir haben in vergangenen Studien festgestellt, dass wenn man Innovation als ganz klassische Produkt- und Prozessinnovation anschaut, dann ist der Mittelstand, vor allem die Familienunternehmen, richtig, richtig gut aufgestellt. Mhm. Das ist auch der Grund, warum sich der deutsche Mittelstand in den letzten Jahren zu einem wirklichen Innovationsmotor entwickelt hat und warum auch besonders der deutsche Mittelstand so gut aufgestellt ist. Die negative Seite der Medaille ist allerdings, dass das Ganze nicht gilt, wenn wir zu radikaleren Innovationen gucken, beispielsweise zur Digitalisierung. Mhm. Denn dort sind viele Vorteile, die Mittelständler im Innovationsprozess allgemein haben, nicht mehr gültig. Und es braucht neue Kompetenzen und neue Fähigkeiten, die dem Mittelstand teilweise abgehen. Und das ist der Grund, warum wir sehen, dass der Mittelstand in Bezug auf Digitalisierung noch nicht so gut aufgestellt ist, wie wir uns das erhoffen würden. Das ist der Grund, warum beispielsweise nur jedes 20. Mittelständische Unternehmen letztes Jahr bereits künstliche Intelligenz eingesetzt hat und weswegen dort insgesamt noch viel Raum nach oben ist.
Ihr habt in diesem Jahr eine Studie vorgestellt, die sich ganz genau angeguckt hat, die Digitalisierung des Mittelstandes. Was habt ihr herausgefunden in dieser Studie?
Also zum einen haben wir herausgefunden, dass der Digitalisierungsgrad des Mittelstandes ausbaufähig ist. Basis-IT wie zum Beispiel ERP-Systeme oder Customer Relationship Management wurden bei 50% bis ungefähr 2/3 der mittelständischen Unternehmen eingesetzt. Weitere digitale Technologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz oder auch Virtual Reality, Blockchain bei deutlich weniger als 10% eingesetzt. Wir sehen auch, dass der Prozess in Schritten verläuft. Erst Prozesse, dann Produkte und anschließend Geschäftsmodelle. Und fast alle mittelständischen Unternehmen haben sich mittlerweile in irgendeiner Art und Weise auf den Weg gemacht Richtung Digitalisierung. Aber viele stehen noch am Anfang, also bei der Digitalisierung ihrer internen Prozesse oder vielleicht der Produkte und Services, die sie vertreiben.
Gab es ein paar Resultate, Ergebnisse aus der Studie, die dich besonders überrascht haben?
Also, dass der Status so ist, wie er ist, das hatte ich ehrlicherweise so erwartet oder so befürchtet, kann man auch sagen. Mich hat etwas überrascht, woran das Ganze lag und was man auch tun kann, um die Digitalisierung voranzutreiben innerhalb vom Unternehmen. Und das sind beispielsweise Dinge wie die oft fehlende Digitalisierungsstrategie. Niedergeschriebene Strategien widersprechen dem Mittelstand häufig. Der mag keine Formalisierung und die fehlende Formalisierung ist auch in ganz vielen Aspekten tatsächlich ein Innovationstreiber. Mhm. Bei der Digitalisierung ist aber das Problem, wenn diese Strategie fehlt, gibt es unterschiedliche Verständnisse von Digitalisierung. Platt ausgedrückt, jeder macht, was er will oder was er denkt, das richtig ist und am Ende kommt es zu keinem Ergebnis. sondern für den Mittelstand ist es tatsächlich wichtig, sich auch abzusprechen, zu kommunizieren, auch mit den Partnerunternehmen, den Lieferanten und den Kunden, sodass tatsächlich ein gemeinsames Verständnis herrscht und eine gemeinsame Strategie auch entsteht.
Interessant, jetzt haben wir auch ein sehr, sehr besonderes Jahr, Corona-Krise. Hat dieses Jahr und die Corona-Krise einen großen Einfluss gehabt auf die Einstellung und den Status der Digitalisierung im Mittelstand?
In der Tat. Also was wir zuerst sehen, ist, dass es eine weitere Spreizung der Unternehmen gibt. Also schon vor der Corona-Krise war der Mittelstand ja sehr heterogen. Das hat sich jetzt in Bezug auf Digitalisierung nochmal ausgeweitet. Wir haben in einer Studie, die wir zusammen mit zwei australischen Universitäten, der Australian National University und der University of Melbourne gerade durchführen, festgestellt, dass es Winterschläferunternehmen gibt. Mhm. Das sind diejenigen, die jetzt im Moment den Fokus darauf legen, die Kosten zu reduzieren, möglichst über staatliche Hilfen und dergleichen das Ganze abzufedern und dann darauf zu warten, dass die Krise möglichst schnell vorbei ist. Das sind natürlich die, die jetzt auch von dem zweiten Lockdown besonders wieder getroffen werden. Und auf der anderen Seite sehen wir aber Anpassungskünstler, die kann man sich quasi so wie Chamäleons vorstellen, die jetzt in der Krise nach neuen Möglichkeiten sehen. Neue Möglichkeiten, Umsatz und Wachstum zu generieren, beispielsweise durch neue Kunden, durch neue Vertriebskonzepte, aber auch durch die Erschließung von komplett neuen Märkten. Und in diesen Unternehmen spielt auch die Digitalisierung jetzt eine noch stärkere Rolle, denn diese Unternehmer haben festgestellt, dass ihnen die Digitalisierung deutlich in der Kommunikation mit Zulieferern, im Vertrieb und dergleichen auch helfen wird.
Du hast es vorhin schon angedeutet, es gibt in der Diskussion um den deutschen Mittelstand und Innovationskraft immer so den Hinweis auf die deutschen Tugenden, die dann oftmals verwandt werden in Bezug auf den deutschen Mittelstand. Was aus deiner Sicht, welche dieser Tugenden werden in Zukunft bleiben oder sogar noch vielleicht wichtiger werden und welche Tugenden könnten vielleicht eher ein Hindernis werden in der Zukunft?
Ja, also es gibt sicherlich viele Eigenschaften des deutschen Mittelstandes, die ihn auch in Zukunft stark sein lassen. Dazu gehört einerseits der Einsatz und die Passion der Unternehmenslenker, die schnellen Entscheidungen, die schlanken Strukturen, diese fehlende Formalisierung im Allgemeinen und auch die Mitarbeiter, die zum Unternehmen stehen. Es gibt allerdings auch Faktoren, die sich ändern müssen. Und das ist zum einen dieser Fokus auf die Technik und die Optimierung der Technik auf 100%, bevor Produkte auf den Markt kommen. In Zukunft muss viel schneller entwickelt werden, es muss viel schneller mit dem Kunden interagiert werden und es muss vor allem mehr ausgetestet und mehr probiert werden. Das bedeutet für die Unternehmen allerdings auch, dass sie sich überlegen, wer denn so die Neudeutsch Human Resources sind, also wer denn die Mitarbeiter sind, die Talente sind, die das Ganze vorantreiben. Wir sehen beim Mittelstand die Problematik, dass viele von den mittelständischen Unternehmen in eher nicht urbanen Gegenden angesiedelt sind, also die Gegenden, wo es für die jungen Absolventen der Universitäten nicht so wirklich attraktiv ist, hinzuziehen, um das mal so auszudrücken. Und dann ist so die Frage, wie bekommt man denn genau die Leute her, die tatsächlich Promotoren sind, die den Wandel auch vorantreiben? Und das ist sicherlich eine Fragestellung, die sich der Mittelstand stellen muss.
Du hast schon angedeutet vorhin, dass Kooperation enorm wichtig ist. Ich glaube, du hast an einiger Stelle mal irgendwo gesagt, ich glaube, es war im Handelsblatt-Interview, wer nicht kooperiert, stirbt, um es mal ein bisschen dramatisch zu formulieren. Ja. Wie wichtig ist denn diese Zusammenarbeit jetzt gerade auch mit Startups? Da in diese Richtung möchte ich hin, denn diese Episode handelt von der Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups. Wie wichtig ist aus deiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups momentan, gerade in dieser Zeit?
Man kann das in zwei Wörtern zusammenfassen, absolut wichtig. Also in der Vergangenheit haben sich mittelständische Unternehmen oft dadurch ausgezeichnet, dass sie Dinge auch viel alleine gemacht haben, dass sie auch gar nicht in der Öffentlichkeit standen. Wir haben das Konzept der Hidden Champions. Ja. Man hat oft irgendwie Dinge gar nicht erst patentiert, weil man das Wissen ja im Unternehmen hatte. Das funktionierte im 20. Jahrhundert wunderbar. Das funktioniert nicht im 21. Jahrhundert, wo ein Unternehmen gar nicht mehr alle Kompetenzen haben kann, die es braucht. Das ist schlichtweg unmöglich. Mhm. Und deswegen werden Partner wichtiger. Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass vor allem die Unternehmen, die Partner wichtig sind, die komplementäre Ressourcen bereitstellen. Also Ressourcen, die das Unternehmen nicht hat. Und wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, digitales Wissen und vielleicht eine ganz andere externe Perspektive, dann kann das genau von den Startup-Unternehmen auch geliefert werden. Und deswegen muss der Mittelstand sich den Startups mehr zuwenden und mit diesen auch zusammenarbeiten. Wir hatten vor 3-4 Jahren war das eine Konferenz, eine Praxiskonferenz bei uns an der Universität mit einem Panel zum Thema Startups und Familienunternehmen und sind mit dem Gedanken hineingegangen, dass es doch sehr viele Unterschiede gibt. Interessanterweise war das Ergebnis aber, dass, wenn man ein bisschen abstrakter sich das anguckt, bei vielen Startups ähnliche Ziele und ähnliche Grundwerte dahinter stehen wie beim Mittelstand. Hm. Ja, nur dass Startups eben jünger und moderner sind. Hm. Und wenn man auf diese Dinge fokussiert, ja, auf dieses Wert generieren, Eigenverantwortung übernehmen, Mut haben, dann hat man plötzlich eine Basis, auf der Familienunternehmen, Mittelstand und Startups sehr gut zusammenarbeiten können.
Gibt es aus deiner Sicht valide Argumente, die gegen eine Zusammenarbeit mit Startups sprechen würden?
In der Tat, die gibt's. Okay. Und zwar einfach, dass es schwierig ist. Ja? Ja. In gewachsenen Unternehmen haben sie Strukturen, die funktionieren und die ihnen so eine Leitplanke geben, in der es ehrlicherweise einfach bequem ist zu agieren. Wenn sie mit Startups zusammenarbeiten, werden viele von diesen Dingen hinterfragt. Ja? Also die Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden, ist eine ganz andere. Ja? Und die kann manchmal länger, die kann aber manchmal auch kürzer sein. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal ein Familienunternehmen mit einem Startup zusammenbringen wollte, was inhaltlich extrem gut gepasst hat. Aber das scheiterte in diesem Fall allein an der Kommunikation. Denn bei dem Familienunternehmen gab es interne Abstimmungen, während es bei dem Startup dann Wandel in den Investoren gab, sodass man irgendwie nie zusammenkam. Und dieses sich einlassen auf andere Arten der Kommunikation, vielleicht auch auf andere Gepflogenheiten und dergleichen, das ist es, was die Zusammenarbeit schwierig macht, aber nicht unmöglich.
Ja, gibt es denn aus deiner Sicht ein paar gute Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups? Und du weißt, wir haben Tobias Rappers vom Maschinenraum in Berlin. Ihr seid Kooperationspartner, vielleicht kannst du mal kurz diese Kooperation, diese Zusammenarbeit aus deiner Sicht darstellen.
Mhm. Ja, also ganz kurz zur Historie. Ich hatte Tobias kennengelernt vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung von Capital, als die Top 40 unter 40 vorgestellt wurden, beim Spielfeld, wo er damals arbeitete. Und er hatte uns als Teilnehmer dann auch rumgeführt. Und ich war damals total begeistert schon über das, was dort passierte in Berlin. Und als ich dann hörte, dass Tobias jetzt im Maschinenraum ist, haben wir relativ schnell auch wieder Kontakt aufgenommen. Denn ich höre aus der Sicht meiner Familienunternehmer immer wieder, dass das irgendwie alles ganz spannend ist, was da in Startups passiert und auch in Berlin. Aber irgendwie, man hat so keinen rechten Zugang zu, ja. Also der, ein bisschen platt ausgedrückt, der Familienunternehmer würde einen anderen Familienunternehmer wahrscheinlich einfach anrufen, ja, Telefon in die Hand oder beim Rotary Club oder Lions Club ansprechen und dergleichen. Aber zu diesen Startups hat man erstmal keinen direkten Zugang. Da ist eine gewisse Angst da, eine gewisse Unsicherheit da. Und deswegen fand ich das wirklich fabelhaft, als ich gehört habe, was der Maschinenraum da auch alles aufbaut, auch was da für Partner mit dabei sind und was die Vision, die dahinter steht, ist. Und deswegen haben wir relativ schnell auch beschlossen, hier eine Partnerschaft aufzubauen, weil wir auf den unterschiedlichsten Ebenen hier Synergien sehen, sei es einerseits bei auch meinen Studierenden, die sich für das Thema Unternehmertum und Erneuerung in Familienunternehmen interessieren, aber auch bei den Praxisbeispielen, die Tobias bringt, bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben. Also wir sehen, dass da viel Großes und Spannendes entstehen kann. Und da sind einige Beispiele auch mit dabei, die zeigen, wie das aussehen kann. Ja? Also ich weiß nicht, ob Tobias beispielsweise über Festner Aufzüge spricht, ein Unternehmen, was eine ganz klasse Kombination hat aus etabliertem Geschäftsmodell auf der einen Seite, Digitalisierung auf der anderen Seite. Wir sehen das aber auch bei viel, viel kleineren Firmen. Ja? Also beispielsweise ein Beispiel Möbel Schaumann, ein ganz klassisches Möbelgeschäft, wo die Next Gen, die Lena, nach ihrem Studium dann ein E-Commerce-Handel aufgemacht hat zum Thema Verkauf von Lampen, das erfolgreich in Berlin aufgebaut hat und dann später ins Unternehmen wieder zurückgekommen ist nach Kassel und jetzt das Unternehmen auch mit dem Vater und dem Bruder zusammenführt und in den letzten Jahren digitalisiert hat. Also so gibt es Beispiele, vor allem wo die nächste Generation dann vielleicht mal das eigene Unternehmen gegründet hat und dann wieder reintegriert hat in das Familienunternehmen.
Mhm. Nadine, zum Abschluss vielleicht noch ein paar konkrete Ratschläge, die du hättest für so einen mittelständischen Logistikunternehmer aus Deutschland?
Mhm. Erstens Augen offen halten, wer auch auf dem Startup-Markt aktiv ist. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit mal mit einem Unternehmer gesprochen, der mir sagte, Startups sind für mich nicht interessant. Die müssen sich erstmal etablieren und dann sprechen wir. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Einstellung. Ja? Also da in Kontakt treten und gucken, wie man zusammenarbeiten kann. Zweitens, wenn man Startups zum Zusammenarbeiten gefunden hat, vorher überlegen, wie die Zusammenarbeit aussehen soll, über wirkliche Erwartungen sprechen. Ist das ein finanzielles Engagement? Teilt man Ressourcen? Also lässt man beispielsweise das Startup mit den eigenen LKWs, mit der Flotte, lässt man die nutzen, lässt man die Buchhaltung nutzen oder dergleichen. Drittens, was ist eigentlich eine Zukunftsvision? Ja, soll das eine kurzfristige Partnerschaft sein, eine langfristige? Soll das vielleicht sogar in Zukunft mal verschmelzen? Wir haben gesehen, je mehr man über diese Erwartungen spricht, umso besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende was für alle Seiten Positives rauskommt. Und der letzte Hinweis an der Stelle ist, denke ich, Mut zu haben, die Dinge einfach anzugehen und zu probieren, zu experimentieren, also ein bisschen wie ein Startup zu handeln und einfach zu gucken, was passt denn in der Zusammenarbeit mit Startups für die Weiterentwicklung.
Hervorragend. Nadine, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Dankeschön.
Tobias. Nadines Lehrstuhl und der Maschinenraum klingt wie so ein Match made in heaven, oder? Wenn sie das beschreibt.
Ja, tatsächlich ist es immer, es war jetzt sehr schön, Nadine zu hören. Wir schätzen sie sehr. Sie ist eine sehr, sehr tolle Frau und ganz, ganz tolle Professorin, die mit ihrem Forschungsbereich Familienunternehmen zu Recht unter die Lupe nimmt, weil, und ich kenne ja jetzt beide Seiten sehr gut, einmal aufgrund meiner Herkunft und zum anderen aufgrund der Jahre, die ich bei der Unternehmensberatung war, wo es eher man mit Konzernen zusammengearbeitet haben. Familienunternehmen sind ganz besondere Unternehmen mit ganz besonderen Eigenschaften. Die denken in Generationen, sie denken langfristig, sie können schnelle Entscheidungen treffen. Und viele der vermeintlichen Ratschläge oder Blueprints, die man so von Konzernen kennt, sind eben nicht anwendbar auf familiengeführte Unternehmen oder auf den deutschen Mittelstand. Und deswegen macht Nadine und ihr Team da aus der wissenschaftlichen Perspektive einen super Job, das Ganze aufzuarbeiten und auch die Unternehmen zusammenzubringen. Passt in der Tat sehr gut zusammen.
Ja, Tobias, ich höre, dass wir hier oft Mittelstand und Familienunternehmen irgendwie gleichsetzen. Das ist ja nicht immer zwangsläufig gegeben. Sind bei euch auch oder können bei euch auch Mittelständler dabei sein, die keine Familienunternehmen sind?
Gute Frage. Wir haben das jetzt immer aus der anderen Perspektive quasi gedacht. Es gibt nicht so die Definition für den deutschen Mittelstand. Tatsächlich ist es so, dass aber Familienunternehmen auch in der Größenordnung, wie, nehmen wir mal Fissmann als ein Beispiel, ja, mit über 12.000 Mitarbeitern von ihren Strukturen und ihrer Kultur zu vergleichen sind mit einem Unternehmen, was vielleicht 1.000 Mitarbeiter hat. Jetzt natürlich nicht vielleicht von dem Professionalitätsgrad in jedem Kapillar des Unternehmens, aber von der Kultur und der Vorbildfunktion des Managements, der Vorreiterrolle und auch dem Mut, mit dem die Unternehmen vorangehen. Und deswegen passt das ganz gut im Maschinenraum zusammen. Und ein aktiengeführtes Unternehmen, was als Hauptziel hat, den Shareholder-Value zu erhöhen und eher in Quartalzahlen denkt, mit einem externen CEO, der irgendwie in 4-Jahres-Rhythmen quasi denkt, da hat man andere anderen Zyklus und andere Atmosphäre sozusagen. Und deswegen fassen wir Mittelstandsunternehmen und Familienunternehmen zusammen. Im ersten Schritt ist es für uns wichtig, dass wir eben die Unternehmen zusammenbringen, die für sich schon Erfahrung gesammelt haben oder sich mutig auf den Weg begeben. Der Maschinenraum ist kein Vehikel, um ein Unternehmen, was nicht bereit ist, sich zu verändern, irgendwie den goldenen Weg aufzuzeigen. Das ist definitiv so.
Müssen es immer deutsche Unternehmen sein? Also ich meine deutsche und Familienunternehmen und deutsche Startups oder ist das gar nicht so wichtig? Können es auch Unternehmen aus dem Ausland sein? Ich hatte zum Beispiel kürzlich Wolfram Sänger Weiß von den Gebrüder Weiß im Podcast.
Auch ein tolles Jahre altes Familienunternehmen tatsächlich.
Ja, also könnten die auch dabei sein?
Ja, ich glaube, wir beschränken uns auf den deutschsprachigen Raum natürlich mit dem Fokus auf Deutschland. Das Ganze, was wir hier machen, soll ja auch auf ein größeres Bild einzahlen. Wir wollen, dass Deutschland wettbewerbsfähig und zukunftsfähig ist. Und der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Genauso wichtig sind auch die Startups. Und das ist auch unser Ziel, ne? Und deswegen auch die Kooperation zu den Universitäten und anderen Wissenschaftseinrichtungen aus Deutschland. Aber natürlich hilft es allen Mitgliedsunternehmen, die hier mitmachen, wenn so ein tolles Logistikunternehmen wie Sänger Weiß auch ihre Beiträge zum Maschinenraum sich dort andocken oder auch andere tolle Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Definitiv.
Ja, ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass man jetzt nicht Mitglied sein muss und dann nicht irgendwie Leute vor Ort haben muss, sondern man kann ja auch Teil des Rahmenprogramms sozusagen werden.
Ne? Ja, tatsächlich, also 50% der
ganz wichtig.
Nur 50% der Unternehmen sitzen jetzt mit physischer Präsenz hier im Maschinenraum. Der Rest der Unternehmen, die beim Maschinenraum mitmachen, wollen eben diesen Austausch zwischen den Unternehmen, den wir kuratieren.
Mhm. Und nochmal diesen deutschen Aspekt am Ganzen. Ich habe gesehen, die Bundesregierung hat auch so eine Art Digitalarm bei euch. Das ist richtig? Was machen die dort genau?
Ja, tatsächlich. Wir hatten das ist eine witzige Geschichte. Also der Maschinenraum hätte am 26. März, glaube ich, wäre es gewesen, offiziell eröffnet werden sollen. Es hatten 400 geladene Gäste. Großteil hat natürlich Leute aus Familienunternehmen. Helge Braun hätte den Maschinenraum eröffnen sollen. Ja, und dann kam die Corona-Pandemie. Helge Braun war dann nicht im Maschinenraum, der regierende Bürgermeister war auch nicht im Maschinenraum. Aber Helge Braun hat dann eine Initiative im Bundeskanzleramt gestartet, die zum Ziel hat, die Verwaltungsarbeit zu digitalisieren und auch die Verwaltungsmitarbeiter zu schulen, wie man mit neuen Arbeitsmethodiken agiert. Und die Christina und die Sonja von Tech for Germany und Work for Germany haben so ein Fellowship-Programm entwickelt, wo Leute aus Mittelstands- und Familienunternehmen, aber auch aus Tech-Unternehmen wie Google im Tandem mit Leuten aus den Verwaltungen zusammenarbeiten für 3 Monate und voneinander lernen, wie man Design Thinking und solche Methodiken anwendet, aber auf der anderen Seite auch, wie man ganz konkrete Ideen validiert. So, und das passt jetzt aus zweierlei Gründen ganz gut zum Maschinenraum, weil auch der Maschinenraum zum Ziel hat, die Kultur, den Beitrag zu halten, die Kulturen in den Organisationen zu verändern. Das heißt, die Leute dazu zu sensibilisieren und sie in die Hand zu nehmen, wie man eigentlich anders auch zusammenarbeiten kann. Und das Zweite ist, dass beides auf die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Deutschland einzahlt, weil natürlich spielt die Politik und auch der Verwaltungsapparat eine riesen Rolle dabei, wie modern wir in Deutschland quasi aufgestellt sind. Es ist nicht nur der deutsche Mittelstand und die Wirtschaft quasi, die da eine große Rolle spielen.
Gab es noch ein paar weitere Sachen aus Nadines Segment, die dir aufgefallen sind oder die du kommentieren möchtest?
Also mich überraschen die Studienergebnisse tatsächlich nicht. Das ist, glaube ich, so das Gefühl, was jeder irgendwie so hat. Natürlich sind solche Zahlen auch immer nur die Durchschnittszahlen. Und wir sind vielleicht hier im Maschinenraum in Kontakt mit den Unternehmen, die über dem Durchschnitt sozusagen sind, die es für sich schon erkannt haben. Wie wir das immer so ein bisschen sortieren, also es gibt eigentlich 2 Probleme, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben. Das eine ist das Erkenntnisproblem, zu verstehen, dass man sich ändern muss und dass vielleicht nicht alles so bleibt, wie es halt war. Mhm. Dass sich vor allen Dingen die Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt, rapide verändert haben in den letzten 10 Jahren. Und dass wir sicher davon ausgehen können, dass sich in den nächsten 10 Jahren sie sich viel, viel schneller verändern werden. Und damit meine ich jetzt nicht angetrieben durch Corona, sondern angetrieben durch Technologien, durch neue Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Und für dieses Erkenntnisproblem brauchen die Unternehmen eine klare Vision. Und sie brauchen Verständnis des Kontextes, in dem sie sich bewegen. und eine Klarheit, was um sie herum passiert und nicht nur, was in ihrer eigenen Industrie passiert, sondern was auch in den angrenzenden Industrien passiert. Das sind die Impulse natürlich von Startups auch extrem wichtig, denn meistens sind es die Startups, die an der Forefront of Innovation quasi arbeiten. Und das Letzte, was man braucht im Erkenntnisbereich, ist Anpassungsfähigkeit. Die Erkenntnis, sich als Organisation anzupassen. Und da spielt die Kultur eine Riesenrolle, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und dazu befähigt und dass man auch seine digitalen Prozesse und Tools, das heißt von der internen Kommunikation angefangen mit den Notebooks, mit Kollaborationstools wie Microsoft 365 oder Google, dass man solche Sachen einführt, das ist super, super wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und auch neue Talente zu bekommen. Und das zweite Problem ist das Umsetzungsproblem. Ich glaube, da hat ja die Studie von der Nadine auch einen besonderen Fokus drauf gelegt. Und dass die deutschen Familienunternehmen, der deutsche Mittelstand, der sehr stark B2B-lastig tatsächlich ist, einen wahnsinnig guten Job darin macht, in ihrem Kerngeschäft die Experten zu sein, das überrascht wahrscheinlich keinen, weil deswegen hat Deutschland halt so viele Hidden Champions und Weltmarktführer. Der andere Aspekt, dass es den Unternehmen schwerfällt, in neuen Bereichen zu innovieren, das heißt außerhalb ihres Kerngeschäftes, ist wahrscheinlich auch nicht so überraschend. Auf der anderen Seite muss man das auch ein bisschen vielleicht relativieren, weil es fällt jedem Unternehmen schwer, außerhalb des bestehenden Kerngeschäftes aktiv zu werden. Und ich glaube, man darf den Innovationsgrad nicht daran messen, mit wie vielen Startups ich in Kontakt bin, in wie viele Startups ich investiert habe, wie viele Digitalinitiativen ich gestartet habe, sondern man muss den Innovationsgrad daran messen, wie viele Sachen, wie stringent man da entsprechend vorgeht. Und was ich in meiner Zusammenarbeit mit den Unternehmern und den Familienunternehmen gelernt habe, ist, dass die Familienunternehmen sehr, sehr klare Entscheidungen treffen, wo sie rein investieren, was sie machen. Und das ist dann vielleicht in Summe weniger, als es vielleicht bei großen Konzernen der Fall ist, die über Millionen von R&D-Budgets quasi verfügen. Aber im Ergebnis ist es vielleicht gar nicht schlechter. Und ich glaube, da muss man entsprechend differenzieren. Und ich glaube, der deutsche Mittelstand hat eine Riesenchance, weil wir eben das Experten-Know-how haben, weil wir Familienunternehmen haben, die langfristig denken und die in Generationen denken. Das Problem ist ein bisschen, dass ja der Wille zur Kooperation, wir können uns ganz sicher sein, dass ein Unternehmen es nicht schafft, Amazon, Google oder wen auch immer in den Branchen quasi abzulösen, sondern man muss auf Kooperation setzen, man muss sich zusammentun, um eben sowohl Erkenntnis- und Umsetzungsproblem zu lösen. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich auch sehr schade, dafür sind diese Podcasts sehr gut, lieber Boris, vielen ist das gar nicht bewusst, was für tolle Arbeitgeber Familienunternehmen sind und wie viel Innovationskraft in den Unternehmen steckt. Und dass ein Unternehmen wie Lami hier als ein Beispiel mit richtig, richtig tollen und Gründern zusammenarbeitet, die was neu starten oder VC-Arm von Vorwerk Ventures, die jetzt ja auch sehr erfolgreich in Flaschenpost investiert hat und dadurch wurde das ein bisschen bekannter. Ja. Wenn ich von der Uni komme, dann würde ich mir überlegen, ob ich in die Unternehmensberatung gehe oder ins Investmentbanking oder vielleicht doch lieber für ein Familienunternehmen arbeiten will, was eben in diesen Bereichen aktiv ist, weil die Arbeitsatmosphäre und der Zusammenhalt ist extrem spannend.
Podcast ist ein gutes Stichwort, das hast du gerade genannt. Ich habe gerade selber einen Podcast gelauncht. Erzähl da mal ein bisschen von. Worum geht's da und wer muss den hören?
Jetzt habe ich sogar noch ein bisschen Werbung. Werbung
ja, machen. Klar. Wir Podcaster müssen zusammenhalten.
Ja, tatsächlich, wir haben in dieser Woche, also jetzt Anfang November, den Podcast Alles nur aus dem Maschinenraum gegründet. Das ist der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand, wo ich zusammen mit dem Nils Kreimeier, ein Redakteur vom Wirtschaftsmagazin Kapital, Familienunternehmer interviewe. Und genau aus diesem Grund, weil wir den Unternehmen eine Fläche bieten wollen, um die Stories der Familienunternehmen, die meistens über hunderte von Jahren alt sind, präsenter zu machen und auch die Transformationserfahrung zu teilen. Weil wir sprechen über Startups und wir sprechen über Familienunternehmen und die Unternehmer wie ein Maximilian Fissmann, wie eine Anna-Maria Braun, wie ein Konstantin Sixt, die sind extrem unternehmerisch und die haben... Die zeigen Mut, die zeigen Wille, die sind intrinsisch motiviert, sind ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, charismatische Personen. Und das sind Vorbilder für Studierende, die ja ihre eigenen Wege gehen wollen, genauso wie ein bekannter Startup-Gründer aus der Szene irgendwie ein Vorbild sein kann. Aber Unternehmertum ist halt beides. Startup und Familienunternehmen, es ist eigentlich relativ ähnlich. Und deswegen finden wir es sehr schön, dass wir da die erste Folge gerade gelauncht haben.
Wann sind die ersten Logistiker zu Gast?
Tatsächlich haben wir auch Jens Fieger eingeladen.
Ah, sehr gut.
Es ist auch schon terminiert. Jens und sein Bruder machen ja auch eine fantastische Arbeit aus Greven heraus und haben spannende Themen zu teilen. Ich glaube, das ist im Januar oder im Februar nehmen wir das, glaube ich, auf.
Sehr gut.
Und die Folge, wir haben immer einmal im Monat kommt eine Folge raus. Von daher wird es spannend nächstes Jahr.
Ja, Tobias, vielleicht zum Abschluss. Wir haben eine ganze Reihe an Leuten, die in Logistikunternehmen arbeiten, in Mittelständlern, aber auch in Startups zum Beispiel, Technologiedienstleistern. Wie kann man, was würdest du denn raten, wie man mit euch in zusammenkommen kann? Wie kann man mit euch kooperieren? Was würdest du für Ratschläge geben? Was ist denn so low-hanging fruits, wie man sofort losstarten kann?
Low-hanging fruits ist einfach anzurufen oder mir zu schreiben, dass wir mal sprechen können. Kontaktdaten stehen ja auf der Webseite. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ein Unternehmen sich bereit fühlt, diesen Schritt zu gehen, dass die gut in Ökosysteme wie den Maschinenraum reinpassen und Management-Workshops zu machen, um diese Klarheit zu bekommen, um auch mal ein Gefühl vielleicht, wenn nötig, von der Startup-Szene zu bekommen, sind immer ganz, ganz gute Impulse, mit denen man halt starten kann, weil man sollte als erstes das Erkenntnisproblem lösen. Und sich dann der Umsetzung quasi, ja, die Umsetzung begegnen und auf gar keinen Fall aus einem Aktionismus heraus die digitale Transformation zu starten und zu denken, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Digital Hub hier und ich muss hier ein Startup-Vehikel bauen und dies und jenes. Es macht Sinn, sich mit anderen Unternehmen vorher auszutauschen und da kann man auch mal an Austauschformaten im Maschinenraum teilnehmen, auch wenn man nicht Mitgliedsunternehmen ist. Und das wären so einfache Schritte.
Sehr gut, hervorragend. Tobias, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass du Gast im BVL Digital Podcast warst. Ich wünsche euch viel, viel Glück mit deinem Konzept. Nächstes Jahr ist wieder alles normal und dann geht's richtig steil nach oben, hoffe ich, für euch. Viel Erfolg noch.
Vielen Dank, Boris.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Tobias Rappers und Professor Dr. Nadine Kammerlander. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Ihr findet uns alle auf LinkedIn. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.